Hi, do you know what this is? It's the letter S. And it stands not only for Superman, but for a lot of other words as well. Speed, for instance. And sky. And spaceship. S also stands for sea. And sailboat. And storm. And sinking. And save. And sand. Yes, sir, S is a very important letter. So the next time you think of Superman, think of the letter S.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Podcast rund um Comics und Graphic Novels und Mangas und Cartoons und was nie alles irgendwie Sprechblasen hat. Und heute reden wir über allerlei Zeugs, unter anderem über Nullnummern, über Marvel Now, über Bullenklöten, über Star Wars, über, ach, wisst ihr, hört er ja selber, wa? Viel Spaß. Dieses Ding mit den Nullnummern, das ist ja so ein Comic-Konzept, ne? Also das ist ja jetzt nichts Neues.
Es ist nicht das erste Mal. DC hat schon mal einen Zero-Manns, das war, oh Gott, ich glaube, Anfang der 90er Jahre musste die sein, etwa 5-6 Jahre nach Crisis on Infinite Earths. Crisis on Infinite Earths diente dazu, damals die verschiedenen Paralleluniversen zu einem zu verschmelzen. So, aber dann hatten sie immer noch das Problem mit den x verschiedenen möglichen Zukunftsvarianten. Ich habe die Version, die Zukunftsversion der Legion, die Zukunftsversion von Kamandi, also x verschiedene, und um die auch miteinander zu verschmelzen und zu vereinheitlichen und auch um einige Diskrepanzen zu erklären, die nach Crisis on Infinite Earths immer noch gab, hat DC damals eine Serie gestartet, eine Miniserie, die kam wöchentlich, 5 Teile, die wurde rückwärts gezählt von 4 bis auf 0 und die nannte sich Zero Hour. Mhm. Wieder mal mit einem super Ober-Mega-Schurken, der das Universum zerstören und von neuem starten will. Also das ist halt so die Standardhandlung bei solchen Events. Und was witzig war, ich glaube, im vorletzten Heft der Cliffhanger, der endet damit, dass die Seiten plötzlich immer blasser werden, immer weißer werden. Und alle Hefte bei DC, die in der Woche am Erscheinen waren, mitten in den laufenden Stories, endeten genauso, dass die letzten 3-4 Seiten plötzlich anfingen auszubleichen und die letzten 3 Seiten waren schneeweiß. Okay. Und das war ein netter Effekt, weil das war wirklich gut abgestimmt. So, und den Folgemonat sind alle laufenden DC-Serien mit einer Null erschienen, mit einer Nullnummer. Und da wurden tatsächlich die Origins modernisiert, nacherzählt oder Diskrepanzen wurden ausgemerzt.
Mhm. Das war das erste Mal, dass so Nullnummern erschienen?
Genau.
Weil das wurde auch später dann immer wieder aufgegriffen, auch von anderen Verlagen, oder?
Nein, nicht in dieser Menge, dass eine ganze Monatsproduktion auf Null gefahren wurde. Meines Wissens nach, kann es jetzt nicht beschwören, aber meines Wissens nach hat es einen kompletten Nullnummernmonat bei Marvel nie gegeben. Marvel hat es anders gemacht, die haben, nachdem DC damals zum ersten Mal so einen Nullmonat durchgezogen hatte, haben die Hefte veröffentlicht, einen Monat lang, die alle die Nummerierung minus 1 trugen. Mhm. Okay. Und da wurden dann die Schichten geschildert, die vor dem ersten Heft einer Serie spielten. Mhm. Also zum Beispiel hier in Amazing Spider-Man konnte man dann sehen, wie Peter Parkers Schulalltag aussah, weil als er von der Spinne damals gebissen wurde, war er, glaube ich, 15 oder 16. Mhm. Also ob das jetzt noch alle zu Bestand hat, ich weiß es nicht, weil ich bin bei den Marvel-Serien in den letzten Jahren ziemlich raus. Ich glaube, da gucke ich nur noch punktuell rein. Also das ist mir.
Ja, ich glaube, Image hat sowas auch gemacht mit Nullnummern. In den 90ern zumindest.
Und das führt halt in den Sammlerpreiskatalogen dann manchmal auch zu Irritationen, weil in diesen Preiskatalogen werden dann die Nullnummern oder Minus-1-Nummern oder auch 1,5-Nummern, die es vom Wizard-Magazin eine Zeit lang immer gab, gerade in Verbindung mit Marvel, die haben viele 1,5-Nummern gemacht, die werden dann meistens im Listing in den Katalogen dem Ganzen vorangestellt. Während alle anderen Heftnummern numerisch sortiert sind, da kann man sich ungefähr dann ausrechnen, muss in dem und dem Heft, in dem und dem Jahr erschienen sein. Mhm. Und es ist halt verwirrend, wenn dann zum Beispiel eine Serie, gerade Marvel mit seinen Umnummerierungen, wenn dann Wolverine letztes Jahr, glaube ich, wieder mal gesprungen ist zur alten Gänsefüßchen-Originalnummerierung, nämlich Nummer 300, dann fangen Altsammler an durchzurechnen, wie kommen die denn bitte schön auf Nummer 300? Ja. Ist da irgendwie... Also ich kann mich an einen Fall erinnern, ich weiß nicht mehr, welche das Serie war, aber da hat Marvel tatsächlich beim ständigen Hin und Her umnummerieren vergessen, eine dieser 1,5 oder 0 Nummern mitzuzählen. Und dadurch stimmte der Sprung zurück zur Originalnummerierung im dreistelligen Bereich, stimmte die nicht mehr. Also das sind so Sachen, okay, da kann man den Leuten, die sich mit sowas beschäftigen, einen Vorwurf machen, das wäre nerdisch und wie sagt man, kleinkrämerisch. Andererseits, ich kann Sammler schon verstehen, die über Jahre hinweg eine Serie versuchen, komplett zu sammeln und dann wird ständig eine Nummerierung gewechselt. Und wenn dann heißt, jetzt hat er wieder die alte Originalnummerierung und dann stellt sich aber heraus, die im Verlag können selber nicht rechnen und verwechseln die Nummerierung. Also es ist ein ziemlich beknacktes Thema.
Also du hättest lieber keine Nullnummern?
Nö, einen Monat lang Nullnummern oder minus 1 Nummern finde ich schon okay, was weiß ich, wenn das ein stimmiges Konzept ist. So. Mhm. Womit ich seit Jahren ein Problem habe, ist dieses ständige Neunummerieren und hin und her nummerieren und da ist halt ungeschlagener Meister halt Marvel drin. DC hat im Laufe der letzten 15 oder 20 Jahre, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber ich würde mal sagen, vielleicht ein halbe Dutzend Serien oder vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht, umnummeriert und meistens nur dann, wenn es Sinn gemacht hat. Zum Beispiel haben die Superman-Serie, die für John Byrne neu gestartet wurde mit einer 1. Und die Originalserie Superman bekam daraufhin den Titel Adventures of Superman und lief mit der alten Nummerierung weiter. Und die haben diese für John Byrne gestartete Superman-Reihe vor einigen Jahren halt eingestellt. Unter anderem mit der Begründung, die geben der Originalserie ihren Originaltitel zurück. Also aus Adventures of Superman wurde wieder Superman. Weil der Burn Superman inzwischen immer wieder wurde die Origin überarbeitet. Da gab es Superman Burst Reiter, da gab es dann hier die Smallville-Fernsehserie etc. Und all diese Elemente flossen, sickerten so ein bisschen in die Geschichten ein, sodass die Burn Origin eigentlich irgendwann dann eigentlich keinen Bestand mehr hatte. Und daraufhin hat DC gesagt, wir stellen jetzt die extra für Burn gegründete Superman-Reihe ein. Und geben der alten Originalserie die Nummerierung wieder, weil das halt, da ist eine gewisse Historie mit verbunden. Das haben sie bei Wonder Woman dann übrigens auch so gemacht. Da haben sie die Reihe eingestellt und haben, nicht eingestellt, aber haben sie halt umnummeriert und haben ihr die Originalnummerierung zurückgegeben. Das heißt, den Originalrun, der von den 40ern bis in die 80er lief, dann den Neustart nach Crisis on Infinite Earth und den nochmaligen Neustart und haben alle zusammengerechnet und dadurch kam die Serie dann auf über 600 Ausgaben. Also ich bin der Meinung, bei Serien wie Action Comics, Detective Comics, Superman, Batman, Wonder Woman, das sind ja die einzigen Serien, die seit 1939, 40, 41 fast ununterbrochen monatlich erschienen sind. Es gibt keine Superheldenreihen, die derart lange ununterbrochen erschienen sind. Da bin ich der Meinung, hätte man ruhig die Originalnummerierung lassen können. Ich bin der Meinung, da kann Verlag doch stolz drauf sein.
Ja, klar. Aber kann ich schon verstehen, dass das auch abschreckt natürlich, neue Leser, ne?
Ja, nur gleichzeitig, wenn sie dann inhaltlich die Figuren zu stark verändern, kann das aber auch dazu führen, dass Altleser vergraulen. Nein. Also DC zum Beispiel hat es geschafft, hier mit seinem Neustart bin im Laufe des letzten halben, dreiviertel Jahres aus so vielen DC-Serien ausgestiegen, weil ich viele der Figuren nicht mehr wiedererkenne. Die haben die gleichen Namen, sehen vielleicht auch noch so ähnlich aus, aber wenn ich dann sehe, die benehmen sich nicht mehr so oder die Beziehungen der Figuren untereinander sind plötzlich vollkommen andere, dass ich mir sage, ich erkenne die Figuren nicht mehr wieder, also gefällt mir nicht. Also ich bin peu à peu tatsächlich aus. Also DC hat es geschafft, ich lese derzeit so wenig DC wie, ich glaube, seit 20 Jahren nicht mehr. Aber dafür greife ich dann häufiger mal wieder zu Image Comics oder Dark Horse.
Gut, den DC-Neustart können wir dann in einem anderen Cast nochmal
zerpflücken. Nicht zerpflücken, was weiß ich, das Ding ist mega erfolgreich. Nur ich merke es persönlich an mir, die Sachen sind ganz offensichtlich Ich bin offensichtlich zu alt dafür. Mhm. Also Mark Waid, hier Superman-Fanboy und erfolgreicher Comic-Autor etc. etc. Meinte im Interview selbst vor einigen Monaten hier von wegen, ist nicht gegen die Autoren der DC-Serien derzeit gerichtet, sondern das ist ein persönliches Gefühl. Die ganzen DC-Neustart-Serien sind nicht für seine Altersklasse gedacht. Also ich weiß nicht, Mark Waid ist ungefähr so alt wie ich und der Mann könnte recht haben, weil ich merke es ja daran, so wenig wie mir derzeit viele DC-Serien gefallen, aber hier bei uns im Laden läuft das Zeugs mega erfolgreich. Gerade die jüngeren Leute greifen gerne zu. Also das scheint wirklich so ein Generationending zu sein. Damit habe ich mich jetzt zum Opa denunziert.
DC macht jetzt diese Zero Month, nennen die das?
Einerseits, um das Jubiläum in Gänsefüßchen, das Jubiläum zu feiern, dass es jetzt ein Jahr her ist, dass DC seine Reihen alle neu gestartet hat. Andererseits sollen die gleichzeitig den Zweck erfüllen, dass Späteinsteiger, die noch in die Serien einsteigen wollen, denen sollte mit den Nullnummern erleichtert werden, weil so die Eigenwerbung von DC da teilweise die Origins, die Herkunftsgeschichten nochmal rekapituliert werden oder teilweise den Origins noch neue Details hinzugefügt werden. Und was ja eigentlich eine tolle Idee ist, was aber in der Praxis nicht so hundertprozentig funktioniert, weil ja aus den ersten zwei Wochen Zero Months, was ich bisher an Heften lesen konnte, da waren einige Hefte dabei, die waren super, exzellent geschrieben, kann man wärmstens empfehlen.
Was fand also, gut?
Action Comics zum Beispiel, okay, jetzt bin ich Superman-Fan, aber das Heft hat es tatsächlich verdient. Es wäre super gewesen, wenn sie mit der Nummer tatsächlich Superman Action Comics neu gestartet hätten, weil das ist tatsächlich ein Heft, also das schreit förmlich danach, es als allererstes zu lesen, noch vor Action 1, 2, 3, 4, also was bisher so erschienen ist. Nee, dann gibt es aber auch Hefte wie zum Beispiel Wonder Woman, da wird eine Geschichte aus ihrer Jugendzeit geschildert, wie sie gegen eine Figur antreten muss aus der griechischen Sagenwelt. Super gezeichnet, die Story ist klasse. Auch nur wärmstens zu empfehlen. Das Dumme ist nur, das fügt ihrer Origin, finde ich, kein wichtiges neues Detail hinzu, was man unbedingt wissen muss über die Figur. Das heißt also, da herrscht eine Diskrepanz zwischen den Werbeslogans von DC und dem Inhalt der Hefte. Dann gab es auch grauenhafte Sachen, wie zum Beispiel Justice League Nummer 0, was im Grunde genommen kein Justice League-Heft ist, sondern da wird praktisch dieses Captain Marvel Shazam Serial, was als Backup in der Justice League bisher lief, praktisch zum Höhepunkt geführt. Das gesamte Heft beinhaltet halt den Abschluss der neuen Captain Marvel Origin, wobei DC ja nun bescheuerterweise verfügt hat, dass die Figur, die seit 1940 Captain Marvel hieß, künftig Shazam heißen wird. So heißt eigentlich der Zauberer und der Zauberspruch, mit dem sich Billy in Captain Marvel verwandelt. Und das hat halt zur Folge, sie fällt mir vorne und hinten nicht, das neue Kostüm sieht aus wie übelster Image-Comics-Kram aus den 90ern. Unter anderem, weil seit den 70er Jahren Rechtsstreit tobt zwischen Marvel Comics und DC Comics, als DC in den 70er Jahren Captain Marvel reaktiviert hat. Also die Figur ist ja in den 50er, 60er Jahren nicht mehr veröffentlicht worden. Dann hat DC die Rechte an der Figur erworben und musste dann feststellen, dass Marvel DC am liebsten den Arsch wegklagen würde, weil die dulden es nicht, dass ein fremder Verlag eine Figur im Programm hat, die den Namen Marvel im Namen führt oder im Titel führt. Und das führte dann schlussendlich dazu, dass DC seit Mitte der 70er Jahre den echten, den Original Captain Marvel zwar im Programm hat, ihn auf den Titelbildern aber nicht beim Namen nennen darf. Mhm. Darum sind die auf Shazam oder Power of Shazam oder Curse of Shazam, Power of Shazam, bla bla bla, ausgewichen. So, und jetzt im Zuge des Neustarts, weil ich echt Verrat an der Figur, als Verrat an der Figur empfinde, sind die Oberen bei DC auf die grandiose Idee verfallen, naja, dann, wenn er auf dem Cover der Hefte immer, wenn es immer Shazam heißt, dann heißt die Figur künftig Shazam. Das führt in diesem Justice League Heft dazu, dass der Zauberer keinen Namen mehr hat. Der heißt nur noch Zauberer. So. Und Captain Marvel heißt halt Shazam. Wie ich schon sagte, das Kostüm sieht grottig aus. Also wirklich, als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, die beschissenen Image-Comics der 90er, also die wirklich schlimmen Image-Comics, die sind wieder da. Ja, und dann gibt es noch so Sachen hier wie Catwoman Nummer 0.
War auch nicht so gut, wa?
Nee, weil Anne Nocenti ist zwar eine begabte, begnadete Autorin. Ihr Daredevil-Run damals war großartig. Aber was sie sich bei der Catwoman 0 Nummer gedacht hat, das wissen die Götter, weil ich als Altleser oder Altfan erkenne Selina Kyle in dem Heft eigentlich nicht mehr wieder. Ich begreife es nicht, alle haben rumgemeckert über die Catwoman Pop mit Batman Geschichte in dem Catwoman 1 aus dem Neustart. Aber da hat sich Catwoman wenigstens, da habe ich die Figur wiedererkannt, vom Benehmen, vom Verhalten, vom Charakter her. So in dieser Nullnummer bekommt sie eine fast vollständig neue Origin, die nichts mehr mit den alten Geschichten, den Originalgeschichten gemein hat. Und also mir gefällt es nicht. Andere Sache, die ich ganz exzellent fand, war hier Sword of Sorcery. Das ist die Nullnummer draußen, die gleichzeitig das allererste Heft der Reihe ist. Also einige Nullnummern fungieren gleichzeitig als Startausgabe. Also ein Fantasy-Comic in dem bekommt ein altes Konzept aus den 80er Jahren einen Neustart, nämlich Amnetist, so spricht man das, glaube ich. Ein junges Mädchen, was die Prinzessin oder die Herrscherin der Juwelenwelt ist. Klingt jetzt ziemlich schräg und käsig, aber ist im Grunde genommen ein ganz toller Fantasy-Comic, der vor allen Dingen auch weiblichen Leser anspricht.
Okay.
Und diese Neuinterpretation hat mir ganz ausgezeichnet gefallen. Und ja. DC hat jetzt rechtzeitig halt auch einen dicken DC Showcase-Band veröffentlicht, in dem die ersten 3 oder 4 Jahrgänge der 80er-Jahre-Serie nachgedruckt werden. Und die kommen erstaunlicherweise in Schwarz-Weiß auch trotzdem sehr schön rüber, hätte ich nicht gedacht. Hammer. Und da ist dann noch ein Backup drin, hier Bio-Wolf, Bipapo, also in dem Titel versucht offensichtlich DC die Fantasy-Ecke im DC-Universum so ein bisschen den Lesern näher zu bringen, genauso wie sie mit ihren Dark-Titeln wie Justice League Dark oder Swamp Thing, Animal Man, die Horror- oder Grusel-Ecke im DC-Universe halt näher beleuchten.
Ja. Was ist denn mit Vertigo eigentlich? Passiert da noch was Spannendes?
Im Moment eigentlich nicht. Also da kann ich immer nur sagen, die Comics, die Image jetzt so herausbringt, die ganzen Neuerscheinungen, die hätte ich noch vor 2 oder 3 Jahren wären das klasse Vertigo-Titel gewesen. Und da bin ich auch inzwischen etwas leid, von DC regelmäßig auf Comic-Book-Conventions immer wieder die Ankündigung zu hören, man soll Geduld haben. Die planen mit Vertigo noch ganz tolle Sachen und tolle Neustarts und Pipapo. Diesen letzten Mini-Relaunch zum Jahresbeginn, wo so 4 oder 5 Serien zeitgleich gestartet haben, haben sich wirklich Mühe gegeben mit Variant-Covern, was bei Vertigo-Titeln eigentlich sehr ungewöhnlich ist und so. Aber die von den 4 Titeln sind, ich weiß nicht, ich glaube 2 vorzeitig eingestellt worden. Also die dümpeln alle so vor sich her. Selbst hier dieser Fairies, hier dieser Fable-Spin-Off läuft mehr schlecht als recht. Also, wenn die sich dann nicht was einfallen lassen, also ich finde, das sieht derzeit für Vertigo nicht gut aus.
Na gut, solange Image die Flamme weiterträgt.
Ja, das Problem ist nur, die übertreiben, finde ich, schon etwas, was die Menge an Serien betrifft, weil die hauen inzwischen so viele Sachen raus, die größtenteils wirklich alle lesenswert scheinen, was weiß ich, aber diese Mengen, das kann sich kein Normalsterblicher leisten, so viele Neustarts zu kaufen oder zu lesen. Also das merke ich ja selber, was weiß ich, das gibt so viele tolle Neuerscheinungen, die ich aber entweder aus finanziellen Gründen oder vor allen Dingen auch aus Zeitgründen, wer soll das alles lesen?
Wer soll das alles lesen?
Ich nicht. Ich glaube, das andere Problem bei Vertigo ist, dass die Veröffentlichungspolitik
er auf Sammelbände abzieht. Die erste Leserschaft kauft halt nicht die Hefte und der Verlag ist konservativ genug zu sagen, ja, Sense.
Aber bei den Vertigo-Serien war das eigentlich schon seit Jahren so, also das beobachten wir hier im Unfug ja selber seit Jahren, bei Neustarts, wenn die Serien wirklich vertaugen und lesenswert sind, dann laufen die als Hefttitel sehr, sehr gut, bis der erste Paperback, bis der erste Sammelband kommt. Dann steigt in der Regel ein Drittel bis die Hälfte der Leserschaft vom Hefttitel auf den Sammelband um. So, ein Teil der Leser wird dadurch konvertiert zum reinen Tradie-Leser und die anderen lesen weiterhin die Heftchen. So, und dann gibt es noch eine gewisse Schnittmenge an Lesern, die kaufen tatsächlich beides. Die sind dann besonders spitz darauf, monatlich zu erfahren, wie geht weiter. Und für das Bücherregal holt man sich dann anschließend den Sammelband. Und das funktioniert mit einigen der Vertigo-Neustarts der letzten 2-3 Jahre eben nicht mehr ganz so gut. Die haben 1, 2, weiß ich nicht, oder 3 große Hits wie American Vampire oder Fables ist ja nun ein Dauerbrenner, Hellblazer zum Beispiel. So, aber viele der Serien, die so in den letzten Jahren gestartet wurden, die da so mein subjektives Gefühl, wenn ich mir die Verkaufszahlen in Amerika ansehe oder auch die Verkaufszahlen hier bei uns, da habe ich das Gefühl, die laufen ganz nett, aber nicht so super, wie es sein könnte.
Ja, die Kunden verändern sich ja auch über die Jahre. Also ich finde, unsere Vertigo-Kunden sind jetzt ganz andere Kunden als wie noch vor 10 Jahren.
Du siehst ja, viele unserer Vertigo-Kunden sind zum Teil durch den DC-Neustart zu regulären DC-Lesern geworden, weil das Konzept war recht schlau, dass DC im Zuge des Neustarts die sich seine Figuren vom Vertigo-Label zurückgeholt hat, hier wie Animal Man, Swamp Thing, den Phantom Stranger, Madame Xanadu, das waren ja John Constantine, indirekt. Das waren aber alles mal Figuren, die in den regulären DC-Serien zu sehen waren und als dann Anfang der 90er der Vertigo-Label gegründet wurde, haben sie peu à peu diese Figuren, die halt den magischen Fantasy- oder Gruselbereich im DCU abdecken, in den Vertigo-Label geholt und damit waren die dann künftig tabu für die regulären DC-Serien.
Und da sind sie jetzt wieder drin.
Jetzt sind sie da wieder drin und dadurch, dass die Figuren jetzt wieder wie in den 80ern noch teilweise auf die regulären Superhelden und andere Charaktere im DCU treffen, das führt dazu, dass die Leser anfangen, sich dann auch für die Superhelden so ein bisschen zu interessieren. Das ist die Beobachtung, die ich hier so gemacht habe. Also das hat ganz gut funktioniert, so mit der sozusagen Cross-Promotion.
Aber dadurch haben sich die Titel bestimmt noch verändert, oder?
Du meinst jetzt hier Swamp Thing, Animal Man?
Ja.
Nee, eigentlich nicht. Swamp Thing und Animal Man ist unglaublich düster und gruselig und ich finde es immer noch ungewöhnlich, dass da kein Vertigo-Logo drauf ist, sondern ein DC-Logo. So, andererseits werden Superhelden-Comics generell, das ist ja bei Marvel nicht anders, im Laufe der Jahre sowieso immer dunkler, düsterer, nihilistischer. Das haben wir ja Frank Millers Dark Knight und Co. und Watchmen zu verdanken. Dass da so eine Welle losgetreten wurde. Also viele Autoren, finde ich, machen ja den Fehler, die sind dann der Meinung, realistisch geschriebene Superhelden müssen düster sein, das muss Mord, Totschlag und Vergewaltigung und Pipapo auf jeder dritten Seite geben, sonst ist der Superhelden-Comic nicht realistisch und ich bin der Meinung, das stimmt so nicht ganz. Also da kommt eins zum anderen.
Und der Image-Kram läuft gut?
Ja, würde ich sagen. Also, bei uns laufen viele dieser Image-Neustarts, würde ich sagen, so verkaufstechnisch ähnlich wie, ja, würde ich sagen, Vertigo-Serien. Oder wie einstmals die Vertigo-Serien.
Das ist gut, ja.
Ja. Unser Laden hier nimmt da sowieso eine Sonderstellung ein, weil bei uns schon seit Jahren Vertigo-Serien auch besser laufen als fast alle Marvel-Titel. Okay. Also Marvel kriegt bei uns kann man mir gerne vorwerfen, ach, wir bewerben es nicht genug oder so, aber Marvel seit 7 oder 8 Jahren in Folge ein Event jagt das nächste und das letzte Kapitel von Secret War ist dann gleichzeitig der Prolog dann zu Secret Invasion und da ist das letzte Kapitel dann wieder das Einstiegskapitel vom nächsten Event. Figuren werden dann von Autoren so zurechtgebogen und geschrieben, dass zumindest ich sie nicht mehr wiedererkenne, vom Benehmen her, vom Charakter her, dass es den Autoren dann wichtiger ist, die Figuren so zurechtzubiegen, dass es passend zur Story ist. Und ich bin der Meinung, ein wirklich guter Autor würde die Figuren so nehmen, sie charakterlich nicht verändern und würde dann eine tolle Story mit aus ihnen machen. Also auf jeden Fall, das funktioniert nicht mit jedem neuen Event. verlieren die Marvel-Titel hier bei uns eigentlich eher Leser. Und jetzt auch dieses Marvel Now, dieser Pseudo-Neustart.
Genau, da können wir ja gleich mal ganz geschickt überleiten.
Dieser Pseudo-Neustart Marvel Now zum Beispiel führt auch bei uns eher dazu, dass viele Abonnenten oder Kunden das zum Anlass nehmen, wenn ich mich mit denen unterhalte oder also darauf hinweise, das läuft aus, wird ersetzt durch den und den Titel, dass die dann sagen, wunderbar, abgeschlossenes Sammelgebiet, dann bin ich aus dem Ding draußen, weil die Hefte werden bei Marvel alle immer teurer, die werden immer mehr auf Standardpreis $4 für 20 Seiten Story, also in einem 32 Seiten Heft. Das machen viele nicht mehr mit, also ja.
Also dieses Marvel Now ist jetzt so der Marvel-Neustart, oder was?
Das ist Marvels Gegenstück zu DCs New 52, wobei peu à peu werden Serien jetzt eingestellt bis zum Jahresende. Jede Menge, 20, 30 Titel insgesamt. Und die werden dann aber im Laufe der darauffolgenden 4 bis 12 Wochen alle durch eine andere Serie ersetzt. Mhm. Die teilweise behalten die dieselben Titel, starten nur mit einer neuen Nummer 1. Teilweise verändern sich die Namen der Serien, aber die Figuren bleiben gleich. Die Autoren, Zeichner wechseln auf jeden Fall alle. Und das Blöde ist halt, für Neueinsteiger kann man nicht vorstellen, dass das praktischer ist als bei dem DC-Neustart. Weil bei dem DC-Neustart haben fast alle Serien tatsächlich einen richtigen Neustart der Storys, der Kontinuität. Ja, bei den Marvel-Titeln hat Marvel extra darauf hingewiesen, sieht das so aus, dass die Storys weiterlaufen.
Wird nur die Nummer geändert.
Wird nur die Nummer geändert. Und das ist eine Sache, also da bricht bei mir und bei vielen anderen Lesern nur das große Gähnen aus, weil das ist ein Konzept, das kennt man bei Marvel schon seit, ich weiß nicht, gefühlten 10 oder 20 Jahren. Also, das ist ja Standard. Allein Amazing Spider-Man hat, glaube ich, mindestens 3-mal die Nummerierung geweckt. Thor oder Iron Man bestimmt schon 5-mal. Wenn sie jetzt ankündigen, vollmundig Captain America wird wieder mal eingestellt. Und startet auch wieder mit einer neuen Nummer 1 an. Das ist, glaube ich, schon, ich habe es mal recherchiert, schon der 4. oder 5. Neustart, also mit neuer Nummer 1. So, und dann regelmäßig, wenn eine Jubiläumsnummer ansteht, kriegen die Dinger wieder die alte Nummerierung zurück. Also auf die Art und Weise, es raffiniert, kann dann Marvel, das haben wir durchaus hier schon erlebt, dann bei Captain America, glaube ich, im selben Jahr einmal die Nummer 50 als Jubiläumsnummer und dann nach der alten Nummerierung die Nummer, ich weiß nicht, was war das, 400, 450, 500 feiern. Das ist schon raffiniert.
Also, das ist doch total schlau.
Ja, naja, doppelter Umsatz, klar. Aber für Sammler ist das ein Albtraum.
Weil ja, aber die machen dann nicht mal irgendwie nochmal die
Origin. Die sind Comicverkäufer. Wie sind der Albtraum?
Ja, aber die machen dann nicht mal nochmal so Origin für Neueinsteiger oder sowas?
Nee, offensichtlich nicht. Also es ist bisher nichts dergleichen angekündigt. Was sie stattdessen machen im Zuge von diesem Avengers vs. X-Men Event, der ja derzeit, also der jetzt gerade dieser Tage ausläuft, sieht so aus, dass die X-Men-Serien und Avengers-Serien fast alle eingestellt werden, also der Großteil. Alle im Laufe von mehreren Monaten werden die eingestellt und kriegen im Folgemonat neue, neu startende Serien, zum Beispiel Uncanny Avengers. Und die Teams werden einfach gemixt. Das heißt, dann gibt es X-Men-Serien, in denen auch Avengers Mitglieder zu sehen sind und Avengers-Serien, wo X-Men-Mitglieder zu sehen sind. Also die versuchen, ich meine, macht ja irgendwo
was. Es gibt dann keine X-Men-Serie mehr?
Na doch, schon, aber da sind dann viele Avengers-Leute auch ja, Mitglied. Gut. Und umgekehrt.
Aber steht schon X-Men vorne drauf.
Ja, ja, klar, aber in beiden Serien, ja, wie soll ich sagen, in beiden Serienfamilien gibt ja mehrere X-Men-Serien und gibt mehrere Avengers-Serien. Und im Zuge dieses Neustarts wirst du in beiden jeweils Mitglieder der anderen Teams als Mitglieder sehen, was für mich auch irgendwie nicht Sinn macht. Also das wäre wie, wenn DC plötzlich sagen würde, wir stellen Justice League ein und die Teen Titans ein und die Legion der Superhelden ein und starten die dann nochmal neu. Und in der Gerechtigkeitsliga sind dann Teen Titans und Legion auf Superheroes-Leute.
Also dann würde ich es kaufen.
Also ich finde das Konzept vollkommen bescheuert.
Na, ist das nicht ein bisschen was, ja auch in den Filmen mehr zu machen, das alles ein bisschen mehr zu verbinden?
Ja, das ist ja der Witz, gerade in den Filmen würde das nie und nimmer funktionieren, weil als Marvel in den 90er Jahren pleite war, haben sie ja auf Teufel komm raus an x verschiedene Filmstudios die Verfilmungsrechte verhökert. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel die Rechte für die X-Men und für die Fantastic Four bei der 20th Century Fox liegen, während Avengers und Gott, was noch, Iron Man, Hulk, Thor etc. etc., da liegen die Rechte bei Disney, die ja den ganzen Marvel-Verlag auch aufgekauft haben. Und das hat zur Folge, dass ein Crossover zwischen X-Men und Avengers im Kinofilm oder auch mit dem Fantastic Four nicht stattfinden kann. Also die Fox würde die Rechte an X-Men und Fantastic Four in dem Moment verlieren, wenn sie nicht regelmäßig alle paar Jahre einen neuen Film ins Kino bringen. Also die Rechte am Daredevil haben sie jetzt kürzlich zum Beispiel verloren, weil es ihnen nicht gelungen ist, rechtzeitig einen neuen Film ins Kino zu bringen. Da sind die Rechte dann sozusagen für lau, für gratis an Disney zurückgefallen. Und die freuen sich natürlich noch eine Figur mehr, aus denen sie dann selber Filme machen können, mit denen sie selber Reibach machen können. Also, und das ist halt der Witz, die machen jetzt in den Comics praktisch eine Sache, die in den Kinofilmen in den nächsten Jahren nie und nimmer möglich sein wird. Okay. Das ist halt eher selber wie mit Spider-Man. Spider-Man ist, was ich vollkommen idiotisch finde, Spider-Man ist wie Wolverine Mitglied der Avengers, was für mich keinen Sinn ergibt, weil beide sind Einzelgänger. Die haben in einem Team, finde ich, nichts zu suchen. Selbst in den X-Men-Serien war Wolverine immer der Außenseiter. So, aber dank Brian Michael Bendis hat auch nicht so ganz funktioniert. Mir sind die Justice League-Stories immer am liebsten, in denen Batman entweder gerade mal wieder nicht Mitglied ist oder nur im Schatten, im Hintergrund agiert.
Ich finde diese Teams sowieso alle bekloppt.
Och, damals kann ich mich erinnern, in meiner Sturm- und Drangzeit, so als Schüler fand ich das großartig, als ich entdeckt habe, was Superman, Batman und Co., die kriegt man noch im Team. Ich fand das klasse. Also bei E. Harper war ja die Tagline für die Gerechtigkeitsliga immer im Untertitel die großen Superhelden in einem Team.
Teilt sich die Justice League eigentlich eine Dusche oder haben die richtige Duschräume?
Selbst einen lustigen Cartoon.
Wenn Superman unter der Dusche ist, der müsste ja eigentlich anders duschen als Batman. Nee,
da gibt's, und nimmt Batman überhaupt denn sein Cape ab?
Ich schicke dir mal den Link, da gibt es auf einer Gay-Comic-Seite einen sehr lustigen Cartoon dazu. Die Justice League in ihrem Duschraum im Satelliten.
Also ich weiß nicht mal, was eine Gay-Comic-Seite ist. Und ich weiß auch nicht, was Justice League ist. Okay. Und was ein Link ist, weiß ich erst recht nicht.
Ja, gibt's denn irgendwas bei diesem Marvel Now, was jetzt irgendwie leichte Zuckungen in deinem Unterleib hervorruft?
Im positiven oder im negativen Sinne?
Positive.
Oh Gott.
So, weil die Menschen ja jetzt
kaufen. Jetzt mal so aus dem Gedächtnis heraus würde ich sagen, einer der, ich glaube, entweder der Captain America-Titel, das nehme ich noch nicht so raus. Marvel stellt ja nacheinander beide derzeit laufenden Captain America-Serien ein. Aber bisher gibt es nur eine feste Ankündigung für einen Neustart von Captain America. Und meiner Meinung nach, glaube ich, ist dieser Captain America-Titel oder einer dieser, weiß ich nicht, gefühlten zwei Dutzend Avengers-Titel, die starten werden, der wird von John Cassaday gezeichnet sein. Und den finde ich ganz großartig. Der hat früher schon mal Captain America gezeichnet. Ich finde die Figur absolut mit ihrem Pathos, Ethos und rumlaufen wie das US-Sternenbanner einfach grauenhaft. Aber als der Cassidy die mal gezeichnet hat, das fand ich cool. Das passte irgendwie. Da hat Cap dann auch nicht einfach nur ein Hemd angehabt, was aussah wie die Flagge, sondern da konnte man natürlich sehen, dass das so ein Kettenhemd war. Der Mann hat halt ein gutes Auge für die Details. Okay. Wohl die Geschmackssache. Der eine mag den Zeichner, der andere den Zeichner. Für die einen ist Brian Michael Bendis ein ganz begnadeter Autor. Für die anderen, naja, ich sag's lieber nicht. Also ist mit Grant Morrison dasselbe. Oder Alan Moore. Also die Geschmäcker sind halt verschieden.
Ja. Ja, gibt's sonst noch irgendwas Neues? Du hast irgendwas geschrieben mit der Avengers zensiert in Europa?
Ach so, ja. Avengers, der Avengers Kinofilm, der ist aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, war Disney Home Entertainment hier in Europa total versessen darauf, den Film auf Blu-ray und DVD eine Woche vor Amerika auf den Markt zu bringen. Und das hatte dann zur Folge, dass auf die Audio-Kommentarspur von Joss Whedon, dem Regisseur, komplett verzichten mussten, weil die wohl noch nicht vorlag. Da frage ich mich jetzt natürlich, hätten sie die eine Woche dann nicht noch warten können? Dann hätten wir wie auf der US-Blu-ray nämlich den Audiokommentar von Joss Whedon. Ich meine, Joss Whedon hat tonnenweise Fans. Viele, bin ich mir ziemlich sicher, würden sich den Film auch gerne zulegen, um ihn mit dem Audiokommentar vom Meister persönlich zu hören. Und in Europa hast du halt diese Möglichkeit nicht. Ja, und dann ist, soweit ich informiert bin, der Film auf Blu-ray und DVD in Europa auch noch zensiert worden. Es gibt eine Sterbeszene in dem Film, also für diejenigen, die den Film noch nie gesehen haben, soll es ja geben, will ich lieber nicht sagen, um wen es da geht. Es gibt eine Szene, da wird jemand halt gekillt. So. Und in der und auf der Blu-ray haben sie das per Digitalcomputer, bla bla bla, so bearbeitet, dass man nicht mehr sieht, womit er gekillt wird.
Okay.
Was natürlich vollkommen bescheuert aussieht. Also das ist eine Änderung, der Film hat dieselbe Länge, die Bilder sind alle komplett, nur der Gegenstand, mit dem derjenige getötet wird, ist auf magische Weise nicht mehr zu sehen. Also
auf der europäischen DVD und Blu-ray.
Da wegretuschiert sozusagen digital, lediglich in Italien komischerweise, da soll das wohl zu sehen sein, aber in der britischen, französischen, deutschen etc. Blu-ray-Version fehlt das wohl. Auf der amerikanischen ist das unzensiert, was mich allerdings nicht wundert, weil in Amerika kann ja das Blut literweise spritzen. Das wird ab 6 Jahren freigegeben. Du kannst den lieben Kleinen gerne zeigen, wie gekillt und abgeschlachtet wird. Kein Problem.
Du hast,
ja, Nippelgate hier. Ja, genau. Und das hat halt zur Folge, dass ich mir diese Blu-ray garantiert nicht zulegen werde. Also ohne Audiokommentar. Und absolute Frechheit ist ja, dass Disney Home Entertainment, so heißt die, nennt sich dieser Bereich von Disney, glaube ich, in England sich dazu ja geäußert hat und hat dann halt erklärt, ja, uns lag die Tonspur noch nicht vor, weil wir die Blu-ray partout unbedingt eine Woche vor Amerika auf dem Markt haben wollten. Tut mir leid, diese Erklärung macht für mich einfach keinen Sinn. So, und wegen dieser zensierten Szene, sagt Disney, das ist ja nicht zensiert, sondern nur bearbeitet. Okay. Es lebe der Unterschied, feine Unterschied. Also für mich ist das dasselbe, für mich ist es zensiert. So, und als Begründung muss herhalten, sonst hätten sie die in vielen Ländern angeblich die Blu-ray nicht ab 12, sondern erst ab 16 frei bekommen. Mhm. Was die genauso an den Haaren herbeigezogen finde, das Argument, weil wenn ich recht informiert bin, lief Avengers bei uns im Kino ab 12 und da war die Szene ganz normal zu sehen. Mhm. So, und für die Blu-ray mussten sie die Szene bearbeiten, um ihn ab 12 freizukriegen, also tut mir leid. Die Erklärung schluck ich nicht.
Schon geil. Haben Sie auch den magischen Gruselbereich? Natürlich.
Ja, ja. Hier, das finde ich im aktuellen Ralf König klasse. Diesen 4-Seiten-Strip Stardust Memories. Wenn dieser Typ hier ins Kino geht, wo er in seiner Kindheit viele schöne Filme sehen und dann erscheinen ihm Klopfer Bambi. Das Vader und R2-D2.
Aber es ist wieder so schlecht gelettert.
Ja,
ist
schlecht, das alte Königsproblem, dass man das Lettering manchmal schwer lesen kann. Aber
da würden sich doch alle beschweren, wenn es jetzt total gut aussah.
Die Dialoge sind großartig. Hier von wegen, hier, wo sich dann herausstellt, dass er 20 Mal damals Star Wars gesehen hat. Da dachte ich, ey, wow, das ist ja wie bei mir.
Und du hast ihn noch 47 Mal gesehen.
Ja, aber nicht in der Erstaufführung. Der Film lief damals im Royal Palast. Oh Gott, 49 Wochen in 5 Vorstellungen täglich im Royal Palast. Und ich habe ihn in dieser Zeit 17 oder 18 Mal gesehen. Die restlichen 30 Mal dann im Kino immer, wenn Wiederaufführung war. Damals gab es ja sowas noch, dass tatsächlich Star Wars dann alle 2 bis 3 Jahre nochmal ins Kino gebracht wurde. Und dann immer wieder nochmal geguckt. Die Eintrittskarten habe ich alle noch, auch von Empire Strikes Back. Den habe ich,
Empire Strikes Back. Starr in Ehrfurcht.
Ja, Empire Strikes Back habe ich im Laufe der Jahre 49 Mal im Kino gesehen. Das sind halt geile Filme. Nee, und das fand ich lustig, den neben neuen Ralf König.
Welcher ist das?
Götterspeise. Okay. Absolut großartig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass in dem Kino derzeit gerade so ein moderner Horror-Splatter-Film gezeigt wird. Und zwar mit dem erregenden Titel Kranke Scheiße 3. Kranke Scheiße 3.
Den würde ich mal gerne sehen eigentlich.
Und zwar Inhaltsangabe laut Kino... Kartenverkäufer. Ein paar Jungs werden in einer verrotteten Großküche in Rumänien von einem geisteskranken Vier-Sterne-Koch an die Dunstabzugshaube gekettet und mit einem verrosteten Dosenöffner filettiert. Super, den Film möchte ich gerne auch sehen. Dann erscheint ihm hier noch aus Psycho die Mutter im Kinosaal. Also allein schon wegen dieser 4-5 Seiten. Großartig.
Wie findest du den Ralf König-Kram, das Gesamtwerk?
Größtenteils fantastisch. Also ich bin da genetisch vorbelastet. Also nee, Ralf König ist super. Ich hatte lediglich ein bisschen Probleme in den letzten 3 Jahren oder so, dass er sich da so versteift hat auf diese Bibel- oder Kirchencomics. Ich kann verstehen, dass er mal andere Sachen ausprobieren will, schreiben will, zeichnen will. Aber ich bin der Meinung, ein Band oder zwei hätten auch hinüber. Also beim dritten, da dachte ich schon, ach nee, nicht schon wieder. Okay. Und dann lächelt sich natürlich danach, dass es hoffentlich irgendwann mal wieder doch noch einen neuen Konrad und Paul Band gibt. Weil die beiden sind einem schon ein bisschen ans Herz gewachsen im Laufe der Zeit. Das sind die beiden. Das ist das Männerpaar, die
aus dem bewegten Mann.
Ja, wobei einige Geschichten, oder die meisten sind ja bei Carlsen erschienen, das sind dann die ja, relativ züchtigen Sachen und die etwas deftigeren, die gibt es dann bei Männerschwarmskript. Also wie zum Beispiel hier Dicke Dödel Band 1, hier Bullenklöten, ist eine Konrad und Paul-Geschichte, in der eigentlich nur gevögelt wird in allen Variationen und aber von Dialogen her, König schreibt einfach super Dialoge. Das ist also, das muss man ihm lassen. Auch wenn man das Lettering manchmal ein bisschen schwer lesen kann, aber die Dialoge, es gibt kaum was Lustigeres unter deutschen Comic-Autoren.
Ja, das Lettering muss so sein, glaube ich. Das ist doch sonst kein echter
und
König.
Und vor allem in Götterspeise, er tötet Gott und niemand richtet sich auf. In einer der Geschichten wird Gott gekillt.
Gehen da jetzt keine Christen auf die Straße?
Der ist schön. Jeffrey Bourne, Darth Vader und Sohn.
Ja, den hast du mir schon mal gezeigt.
Ja, wobei die deutsche Ausgabe witzigerweise größer formatisch erscheint als die amerikanische. Die amerikanische ist etwas kleiner. Oh. Und was mich halt auch erstaunt ist für Panini, dass die deutschen Versionen vom DC-Neustart so gut laufen. Also nach den Verkaufscharts von Panini selbst, also laufen bei denen die DC-Serien derzeit besser als die Marvel-Sachen. Also ich gebe zu, ich hatte hier in Deutschland so meine Zweifel, weil die Marvel-Figuren waren in Deutschland halt seit Jahrzehnten eigentlich immer ein Tick populärer als die DC-Konkurrenz, wenn man mal vom Batman absieht. Mhm.
Ja, hier bist du nicht so oft, war in der deutschen Abteilung?
Doch, ab und zu schon, aber ist ja nicht so, dass ich gar keine deutschen lese. Also ich lese zum Beispiel sehr, sehr gerne die Werkausgaben dieser ganzen franco-belgischen Serien, die ich aus meiner Jugendzeit noch aus Zack kenne. Mhm. Mick Tengi oder jetzt nächstes Jahr soll angeblich endlich, war ja schon mehrfach angekündigt, eine Dan Cooper-Werkausgabe erscheinen. Die hoffentlich ein bisschen sorgfältiger redigiert wird als die Blueberry-Ausgabe. Wobei, ich erzähle schon wieder Tinef, weil der Dan Cooper erscheint bei einem anderen Verlag als Blueberry. Blueberry war eHarper. Mhm. Und die haben sich da gerade im Bonusmaterial 2-3 Mal ganz schöne Schnitze erlaubt. Mhm. Also wenn dann im Begleitmaterial über einen amerikanischen Bürgerkrieg erzählt wird und der fand dann laut eHarper Bonusmaterial von 1963 bis 65 statt. Okay. Also so eine Sachen bin ich der Meinung, dürfen nicht vorkommen. Ja. So eine Werkausgabe kostet 30 Euro, da kann ich schon erwarten, dass das ein bisschen sauber redigiert ist.
Der Rote Corsa kriegt nächstes Jahr auch eine Werkausgabe. Der Rote Corsa?
Der Rote Corsa, eine Piratenserie. Gab es Urzeiten, oh Gott, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Entweder in Zack oder in Primo. Aha. Also Primo war die Kauka, also Fix und Foxy Version von Zack. Also wohl diese Werkausgaben, ich finde das großartig. Kannst du im Hardcover dann die wissen die, da sind in der Regel 3 bis 5 Alben drin, ja. Möglichst, dass ein Storyzyklus auch in einem Buch dann abgeschlossen ist. Und du kannst dir praktisch die ganzen Klassiker, die da, oder Sachen, die inzwischen als Klassiker gelten, die du aus deiner Kindheit kennst, die kannst du dir jetzt als gediegen ausgestattetes Buch ins Regal stellen. Ja. Also schon eine tolle Sache. Ja. Vor allen Dingen, weil inzwischen eigentlich jeder größere Verlag macht, also ob E. Harper mit Blueberry oder jetzt, ich glaube, Salik, ich bin mir nicht sicher, hier mit Dan Cooper nächstes Jahr, Carlsen, Buck Danny, das sind schöne Sachen. Das führt dann zum Teil auch dazu, dass eventuell auch Leute sich diese Comics mal kaufen, die die Einzelalben, ja, weiß ich nicht, sich nicht zulegen würden, weil ihnen das zu sehr nach Comic aussieht. So als dicke Werkausgabe.
Die halt einen schönen Rücken haben und
gut, ja, egal aussehen. Ja, und dann, wenn dann der Buchrücken noch gut zum Tapetenmuster im Wohnzimmer passt, dann...
Ja. Wie war denn die Springsignierstunde eigentlich?
Es war gut. Und meine Arbeit hat sich darauf beschränkt, den Laden im Auge zu behalten. Thorsten hat es halt gemacht. Thorsten, wenn du das hier hörst, mach doch mal mit bei so einem Podcast. Das ist immer ganz schwierig, dazu was zu sagen.
Wo ist denn der immer, wenn ich hier bin?
Nein, der hat ja auf Malle noch den groben Unfug. Und da ist er dann halt freitags auf alle Fälle immer. Deswegen haben wir ja den Hubschrauberlandeplatz.
Ja, gut, da muss ich wohl mal nach Malle fliegen, oder?
Superman peanut butter tastes so great. Never. So fresh roasted, so creamy, so yummy, that its secret will be mine, all mine. Yeah, I foiled again. Just wait, Superman. I'll find out.
Superman peanut butter.